Ja, es freut uns auch immer wieder bei euch zu sein. Herr, wir würden vielleicht sagen, es ist ein ganz untypischer Text, über den ich heute predigen möchte, und möchte dich bitten, dass du das Wort füllst mit deinem Geist und unsere Herzen anrührst, Herr. Es geht immer um dich, es soll um dich gehen, um unsere Beziehung zu dir, dass wir näher dir kommen, dass wir dich mehr lieben und wachsen, Herr, in der Liebe zu dir, Jesus. Und so bitten wir dich jetzt auch um dein Reden, um dein Wirken, Herr. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Ja, ich lese aus der Apostelgeschichte einen Text, Apostelgeschichte 27. Und es geht um die Reise des Apostel Paulus nach Rom. Ja. Kapitel 27, Vers 1 bis 15. Ein bisschen die Vorgeschichte, ihr wisst, Paulus ist gefangen genommen worden in Jerusalem. Er hat sogar auf den Kaiser in Rom berufen. Er ist dann, hat dann vorgesprochen bei der Obrigkeit dort in Jerusalem, eben zum Beispiel vor dem Statthalter Festus und dann auch vor dem König Agrippa, und hat dort jedes Mal die Gelegenheit gehabt, ein Zeugnis abzulegen für den Herrn, von Jesus zu erzählen. Und hat dort sicher Eindruck hinterlassen und die Herzen bewegt vor der Obrigkeit. Aber eben, er hat sich auf den Kaiser als römischer Bürger, auf den Kaiser berufen. Und somit musste er nach Rom gebracht werden, zum Kaiser. Das ist die Vorgeschichte. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramitium bestiegen hatten, das die Häfen von Asien anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonich. Am nächsten Tag liefen wir in Sidon ein, und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und nachdem wir das Meer bei Zilizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lykien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte, und brachte uns auf dasselbe. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Cnidus kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salome. Und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die Schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fast bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren, um, wenn irgendwie möglich, nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt, und dort zu überwintern. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklidon genannt, und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Also bei diesem Bericht, da könnte man mitlesen auf der Landkarte, wenn man eine hat, ja. Ich habe das immer gern gemacht, als Bub schon, ja. Ich bin immer gern gereist mit dem Finger auf den Landkarten. Dazu das auch gern? Nicht? Ich bin ein Weltreisender mit dem Finger auf der Landkarte und schaue mir immer auch heute noch gern irrsinnig gern Landkarten an, auch und auch alte und so. Ist voll interessant. Wenn es einen interessiert, ist klar. Aber was für eine Reise ist das gewesen? Also das war eine Abenteuerreise pur, kann man sagen. So richtig heftig und dramatisch ist es dann erst nur, wenn man weiterliest, ist es nur viel dramatischer worden als in dem Bericht, den ich jetzt schon da gelesen habe und da einiges schon an Gefährlichkeit und Dramatik rüberkommt. Vielleicht gibt es unter euch einen Segler oder einen Bootsfahrer, weiß ich nicht. In Gmunden gibt es mehr davon am See. Aber will man sich eine Vorstellung machen von der Seefahrt zur Zeit der Antike, also so, das ist die Zeit, die Jahrhunderte da herum, ja, wo das, ihr wisst, die Antike, so genügt es, von den Reisen des Paulus in der Apostelgeschichte zu lesen. Insbesondere diese Kapitel 27 und 28. Vielleicht kennt ihr diesen berühmten Admiral Lord Nelson, ja, gibt es ein ganz großes Denkmalstatue in London, ja, der hat da große Schlachten geschlagen, als ein Admiral, ja, Lord Nelson, und er hat gesagt über diese Kapitel, dass sie ihm die Kunst der Schifffahrt gelehrt haben. Weil da in diesem Text so viel an Informationen drinnen ist über die Schifffahrt, ja, über Wetter, über örtliche Begebenheiten und, dass er gesagt hat, das hat mich die Schifffahrt gelehrt, ja, dem entscheidende Impulse gegeben, ihm als großen Admiral. Das ist interessant, ja. Natürlich hat er mit ganz anderen Augen das gelesen, was da steht, als wir, ja, als Seefahrer. Ich habe mich da wirklich ein bisschen reingelesen da, in diese Geschichte der damaligen Zeit auch, und eben auch, was das Reisen angegangen ist in der Antike. Reisen war damals nichts Außergewöhnliches. Und eben auch Reisen mit dem Schiff. Wir lesen ja in vielen Briefen da im Neuen Testament und auch in der Apostelgeschichte, in anderen Kapiteln auch noch, von den Reisetätigkeiten der Mitarbeiter von Paulus, ja, oder von Aquila und Priscilla, wie die unterwegs waren, ja. Von Rom nach Asien, nach Mazedonien, und da ist vieles auf dem Seeweg abgelaufen, ja. Das waren sehr oft Handelsschiffe, wo die Leute dann mitgefahren sind, und ebenso auch wie in unserem Text, ja. Da ist angesprochen, ist beschrieben, ein Schiff aus Adramitium und dann ein Schiff, wo sie dann umgestiegen sind, auf ein Schiff aus Alexandria, das unterwegs war auf dem Weg nach Rom, und da ist Weizen transportiert worden. Ja? Von Alexandria nach Rom, diese Schiffe, die waren mit Weizen beladen, großteils. Sind andere Güter auch transportiert worden, aber zum Großteil Weizen. Und es war unglaublich für mich zu lesen und zu erfahren, wie viele Schiffe damals im Mittelmeer und besonders im östlichen Mittelmeer bereits unterwegs waren. Rom wurde mit Getreide aus Alexandria, also aus Ägypten, aus diesem Nilland, da aus diesem Fruchtbaren versorgt. Was denkt ihr? Wie viele Schiffe sind da so im Laufe des Jahres unterwegs gewesen? Schätzt einmal. Ja, in diesem östlichen Mittelmeerbereich, wie viele Schiffe das da, oder eben, ja, diese Hauptlinie Rom-Alexandria befahren haben. Ja. Es sind an die 1000 Schiffe, die auf dieser Linie verkehrt sind, ja, Alexandria, Rom, und die das Römische Reich mit Getreide beliefert haben. Und bis in unsere heutige Zeit hinein wurden 600 römische Schiffe an den Küsten Europas gefunden, die Schiffbruch erlitten haben. Also die, wo man die Wracks, eben wo die Taucher dann Wracks entdeckt haben von diesen Schiffen. Es ist gewaltig, also für mich halt. Aufgrund der fehlenden Navigationsgeräte der damaligen Zeit war die sicherste Fahrt natürlich der Küste entlang. Ja. Da so ein bisschen, man geht wo entlang, ja, wo man sich anhalten kann, und beim Schiff ist genauso, man fährt der Küste entlang. Genau, wie wir es in diesem Text lesen und das nachvollziehen und mitverfolgen können. Eine Seereise nach Rom von Caesarea aus, so wie sie hier verlaufen ist, die konnte 2 Monate dauern. Umgekehrt dauerte es nur 2 oder 3 Wochen, wenn das Schiff über das offene Meer gefahren ist. Also wenn sie die Direktlinie genommen haben, über das offene Meer, das war natürlich wie Autobahn, es war schnell, 2 bis 3 Wochen über das offene Meer. Und umgekehrt hat es 2 Monate dauern können. Wann war die sicherste Reisezeit? Das sagt uns, vermittelt uns auch der Text, steht da drinnen, indirekt. Die sicherste Reisezeit war von Mai bis September. Spätherbst und Frühjahr, Frühling war das sehr riskant, aber doch noch möglich. Und im Winter war gar nichts mehr. Ja. Ein Mitgrund, warum beim Pfingstfest damals in Jerusalem so viele internationale, also aus dem ganzen Mittelmeerraum, Pilger da gewesen sind, ist der gewesen, dass eben da eine gute Reisezeit auch für die Schiffe gewesen ist und bei den anderen Festen die Reisezeit nicht so günstig war. Ja. Vers 9 gibt uns einen Hinweis darauf, wann Paulus gereist ist. Da aber schon geraume Zeit verflossen war, die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus. Und dieses Fasten, das kann man zeitlich genau festlegen, da steht zum Beispiel in meiner Bibel, das heißt, der jüdische Versöhnungstag im Oktober, der ist vorbei gewesen, also das heißt, es hat eigentlich die gefährliche Reisezeit schon begonnen und es ist immer schwieriger geworden. Von daher kann man dieses Datum für diese Reise genau festlegen und versteht dann, warum die in diese Turbulenzen da gekommen sind. Sie waren jetzt dann schon bei diesem Vers 9 da schon 3 bis 4 Wochen bereits unterwegs. Waren wir eben die Abreise im Ende September, Anfang Oktober oder so Mitte Oktober ansetzt, weil das verschiebt sich ja immer ein bisschen. Dieser Bericht, wie auch die ganze Apostelgeschichte, die sind eigentlich ein starker Beweis, kann man sagen, für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Mich haben solche Sachen immer fasziniert. Ich meine, ich weiß nicht, ob es einen Menschen jetzt zum Glauben bringt, ja, oder zum Nachdenken bringt. Ich denke doch, ja. Aber nachdem ich gläubig geworden bin, das hinterher alles zu lesen, wie genau eigentlich gerade in der Apostelgeschichte und in anderen Bibelteilen oder in der ganzen Bibel Sachen beschrieben werden und die, was man nachforschen kann und wie die dann stimmen, ist einfach faszinierend. Alles, was sie in diesen wenigen Versen, und ich habe das gemerkt beim Vorlesen, wie viele Namen da drinnen vorkommen, ja, alles, was sie da findet an Informationen aus dieser damaligen Welt, aus dieser damaligen Zeit, das ist vielfach bestätigt. Ja, die Namen der Orte, Personen, die Völker, die Gebiete namentlich erwähnt, die Herrscher, die Lebensumstände und, und. Das hat man mit der Zeit alles entweder ausgegraben oder nachgelesen. Das ist einfach bestätigt worden, was da steht. Und für die Leute, die Geschichte und studiert haben, ist die Apostelgeschichte ein ganz gewaltiges Werk, eine Fundgrube, ja, über die damalige Zeit Informationen zu bekommen. Aber uns geht es ja jetzt nicht um diese Informationen vor allem. Ja, das ist so ein Beiwerk, das ist so rundherum. Es geht ums Evangelium. Und das ist das Tolle, dass mittendrin in dem allem, was da an Informationen da ist und die man nachforschen kann und die sie alle als richtig erwiesen haben, da mittendrin geht es ums Evangelium. Und für mich ist das schon ein Beweis, und ich verwende das manchmal im Gespräch mit Leuten, hey, schaut her, alles, was ihr da lesen könnt, das ist überprüfbar und das stimmt. Warum sollte dann das Evangelium nicht auch stimmen? Um das hauptsächlich geht in diesem Buch. Ja? Mittendrin in dieser Geschichte geht es um das sich ausbreitende Evangelium unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und das können wir nur mit unserem Herzen glauben und empfangen und mit unserem Mund dann bekennen, dass dieses Evangelium immer noch dieselbe rettende Botschaft ist, wie zur Zeit des Paulus. Das war das, was ihn bewegt hat, warum er diese Reise angetreten hat, warum er sich auf den Kaiser berufen hat und, und. Die Liebe Christi drängt uns, hat er einmal geschrieben an die Korinther. Und die Liebe Christi, die soll da uns drängen. Jesus hat, wir lesen so oft von Jesus, wie er Menschen angeschaut hat in der Begegnung, wie er unterwegs gewesen ist. Und wir lesen dass Jesus sah den Menschen an, Jesus sah die Menschenmassen. Und für meinen Teil, ich möchte Menschen anschauen mit den Augen Jesu. Jesus hat Menschen in Liebe angeschaut. Und so hat Paulus auch, so ist Paulus auch unterwegs gewesen. Um diese Liebe von dieser rettenden Botschaft von Jesus Christus hinauszutragen. Die Welt, von der wir da lesen, die hat sich verändert. Ja, das ist überhaupt kein Vergleich mehr, ja. Die Botschaft ist die gleiche geblieben. Die Menschen sind die gleichen geblieben. Ja, sie haben sich auch verändert. Natürlich, äußerlich. Aber innerlich sind sie immer nur die Menschen geblieben, die wir auch heute sind. Die Menschen waren immer so. Genauso wie wir heute sind. Die haben sich nicht verändert. Hundertprozentig. Und das lesen wir auch in der Schrift. Wie sie Menschen verhalten haben, was für Sehnsüchte sie gehabt haben. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen damals und heute. Ja, sie haben kein Smartphone gehabt. Sie sind nicht mit dem Auto gefahren. Und. Tausend andere Sachen haben sie verändert. Genau. Oder das Reisen. Ja. Um das da geht in diesem Text. Das hat sie verändert. Paulus nach Rom unterwegs. Er selbst wollte dorthin. Ja, er hat das zum Ausdruck gebracht auch. Aber auch Gott hat ihm das vermittelt. Wir lesen da in Kapitel 23, Vers 11. In der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Also, das war etwas, was der Herr von dem Paulus wollte, dass er dort nach Rom hinfährt und dort da von ihm Zeugnis ablegt. Und er macht ihm Mut, sei getrost. Die andere Übersetzung heißt, sei guten Mutes, sei getrost. Und mit diesem Zuspruch Gottes ist der Paulus unterwegs. Und das ist der Zuspruch, den wir haben. Das ist der Zuspruch, den wir haben. Sei getrost, seid guten Mutes. Der Herr ist mit uns auf unserem Weg. Der Herr ist mit uns, wenn wir ihn bezeugen, wenn wir für Menschen beten, wo wir uns in unserem Alltag bewegen. Der Herr ist mit uns. Sei getrost, sei guten Mutes. Mit diesem Auftrag im Herzen, mit diesem Zuspruch Gottes, ist der Paulus unterwegs nach Rom. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Es ist eigentlich, wenn man das so liest, ja, diese Reise, diesen Bericht. Ich habe mir jetzt keinen Bericht mehr rausgesucht, aber ich habe schon viele gehört. Manche Missionare sind halt so unterwegs. Nicht mehr mit dem Schiff und auf dieser Route, aber genau nur solchen Umständen ausgesetzt, wie Paulus damals ausgesetzt gewesen ist. Diesen Umständen, diesen Bedingungen, diesen Mühen, diesen Hindernissen, die im Weg standen sind. Und man spricht davon, dass diese Hindernisse immer mehr werden. Für Missionare, für Menschen, die hinausgehen und das Evangelium weiter erzählen und weitertragen in die Welt. Dort, wo es noch nie hinkommen ist. Und einfach, ja, es kostet etwas, diesen Auftrag zu beherzigen und diesem Auftrag zu folgen und solche Reisen auf sich zu nehmen. Damals und heute genauso. Und oft wissen die Leute natürlich nicht, wie solche Reisen verlaufen. Und das hat auch der Paulus nicht gewusst. Auch wenn er schon einiges erlebt hat, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber trotzdem, wir wissen nicht, wir können nicht vorausschauen, wir wissen nicht, was auf uns erwartet, auf uns zukommt. Aber er hat Erfahrung gehabt, aber trotzdem, auch wir mit unseren Erfahrungen, wir wissen letztlich nie, was auf uns wirklich nur alles zukommt, welchen Umständen wir ausgesetzt sein werden. Aber der Herr weiß es. Wir machen auch unsere Erfahrungen und lernen daraus. Starker Gegenwind, Schwierigkeiten, den Kurs zu halten, langsames Vorankommen mit Mühe, als Einzelne oder als Gemeinde. Also so ein bisschen, wie es beschrieben ist auch, jetzt in diesem Bericht von dieser Reise. Es ist ein Bericht einer Seefahrt, ja. Und es ist die Frage, wie weit kann man das umlegen? Kann man das für unser Leben auch anwenden. Bekannt ist ja der Bericht von der Seefahrt, wo Jesus mit den Jüngern über dem See Genezareth unterwegs ist. Ja, das ist eigentlich die bekanntere Seefahrt, wo dann Beispiele dann gebraucht werden, um sie für unser Leben anzuwenden, ja, was diese Stürme des Lebens dann bedeutet haben. Diese Stürme auf dem See für unser Leben dann bedeutet haben, ja, oder wie diese Stürme in unserem Leben aussehen können, wo Jesus dann zur Hilfe kommt und sagt, fürchtet euch nicht, und der Sturm gestillt wurde und aufhörte. Aber beim Paulus ist es nicht so gewesen, ja. Und trotzdem, es ist nicht so gewesen, aber trotzdem war der Herr mit ihm. Mit den Aposteln, mit den Jüngern war Jesus auf dem See. Der Sturm, der ist gestillt worden, und es war ruhig, es hat aufgehört. Wir wünschen uns auch manchmal solche Sturmstillungen in unserem Leben, dass einfach eine Ruhe ist. Ja. Aber schauen wir auf den Paulus in diesem Beispiel. Der Sturm wurde nicht gestillt. Es hat nicht aufgehört, die Schwierigkeiten und die Probleme auf dieser Reise. Jesus war nicht da und ist auf das Schiff zugegangen und hat die Situation beruhigt. Aber Jesus ist in Paulus drinnen, ja, und gibt ihm Frieden auf dieser Fahrt. Und das ist das, was wir heute auch haben und in Anspruch nehmen dürfen, dass Jesus in uns lebt und dass er uns durch die Stürme des Lebens durchführt und uns ans Ziel kommen lässt, so wie Paulus auch letztlich nach Rom an sein Ziel gekommen ist. Jesus ist nicht da gestanden und hat zum Paulus gesagt, fürchte dich nicht. Ja, aber er hat dieses fürchte dich nicht in seinem Herzen gehabt und hat es mit dem Frieden und mit der Gegenwart Gottes unterwegs gewesen in seinem Herzen. Der Herr war für ihn lebendig. Ja, und das ist der Unterschied zu dieser Sturmstillung auf dem See Genezareth. Dieser Sturm, der liegt uns vielleicht noch näher unserer Situation als dieser Situation dort mit den Jüngern am See Genezareth. Weil da war Jesus gegenwärtig. Leibhaftig unter ihnen. Aber beim Paulus ist Jesus so mit dabei, so wie er mit uns mit dabei ist. So wie er in uns lebt. Wenn wir Gegenwind haben in unserem Leben, es läuft nicht alles so, wie wir uns vorgestellt haben. Und es ist schwierig, unseren Kurs, unseren Lebenskurs zu halten. Es geht nur langsam vorwärts. Mit Mühe geht's voran. Dann sind wir aufgerufen, den Frieden Gottes zu suchen. Und uns Ruhe geben zu lassen. Und wir sind aufgerufen, den Kurs zu halten. Trotz schwieriger Umstände. Also, man sieht an diesem Bericht, die haben versucht, einfach den Kurs zu halten. Trotz schwieriger Umstände. Und da wir, wenn wir Jesus nachfolgen, sind aufgerufen, den Kurs zu halten. Egal was ist, was uns begegnet, was auf uns zukommt. Paulus hat den Herrn. Wir haben den Herrn. Und Paulus hat auf seiner Reise auch Gefährten gehabt. Mitkämpfer, treue Freunde, die ihm zur Seite gestanden sind. Wir lesen in Vers 2, nachdem wir aber ein Schiff bestiegen hatten, und immer wenn von diesem wir die Rede ist, dann können wir annehmen, dass Lukas dabei gewesen ist, Lukas der Arzt, und eben da ist noch vom Aristarchus die Rede, von einem weiteren Mitarbeiter, der in einer anderen Stelle schon in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Und ich hoffe, dass auch ihr nicht alleine unterwegs seid, dass auch ihr nicht alleine reist. Nicht alleine, damit meine ich auch nicht nur am Sonntag. Ja. Am Sonntag sind wir zusammen, da haben wir Gemeinschaft. Aber es ist mehr, wenn wir gemeinsam unterwegs sein wollen, als uns nur am Sonntag zu treffen, als am Sonntag Gemeinde Jesu zu sein. Und ich glaube, es bedeutet, wenn die drei da unterwegs gewesen sind, dass füreinander da gewesen sind auf dem Schiff, dass sie miteinander geredet haben, sie austauscht haben, dass sie miteinander gebetet haben, dass sie einander gedient haben, dass sie einander gestärkt und ermutigt haben. Und dass sie miteinander gelitten haben, ja, miteinander einander getragen haben. Miteinander reisen, nicht allein sein, heißt aber auch, und das ist ganz schön im Vers 3, lesen wir das, Da haben sie dann nur mal wo angelegt unterwegs. In Sidon, das ist auch heute, wäre das im Libanon, eine Stadt. Und sind dort zu Freunden gegangen. Und ich nehme mal an, dass das gläubige Geschwister waren, wo sie hingegangen sind. Und die haben sie versorgt. Die haben ihnen Reiseproviant mitgegeben. Und es heißt so schön da in diesem Text, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Und das ist Ausdruck von miteinander unterwegs sein. Füreinander sorgen, ihre Pflege zu genießen. Einander zu genießen. Wir kennen uns manchmal als Geschwister untereinander, das wird nicht immer so sein, aber manchmal können wir uns einander genießen. Indem wir füreinander da sind, indem wir uns einander die Hand reichen. Und das hat Paulus da ganz praktisch erlebt, da auf seiner Reise. Auf dieser Reise hat ihm, dem Paulus, der Herr auch einen Julius, einen römischen Hauptmann, mitgegeben. Ja. Man liest ja eigentlich, dass der Paulus dem Julius mitgegeben worden ist. Ja, schon. Aber ich sage auch, dass der Herr dem Paulus den Julius mitgegeben hat. Auch den Julius, diesen römischen Hauptmann, geschenkt hat. Nämlich, der hat den Paulus sehr entgegenkommend behandelt. Und das liest man raus in diesem ganzen Kapitel, wenn man das durchliest. Dieser Julius, der war für den Paulus eigentlich ein Mann des Friedens. Der hat ihm geholfen, der hat ihn unterstützt. Und ich glaube auch, so wie der Julius dem Paulus entgegengekommen ist, so wird auch der Paulus auch dem Julius gegenüber sie entsprechend verhalten haben. Er war sicher kein widerspenstiger Gefangener oder rebellisch oder unzufrieden, ja, der dauernd irgendwie Probleme gemacht hat. Das war der Paulus ganz sicher nicht. Und mein Merksatz dazu ist, lasst uns dankbar sein für Menschen, die uns gut gesinnt sind. Und ihnen das auch vermitteln, ihnen das auch sagen. Ja. Ich habe zum Beispiel, praktisches Beispiel, eine Autowerkstatt, wo ich jetzt über Jahre mein Auto hinbringe, und es ist eine kleine Werkstatt, und es hat sich über die Jahre, ja, es hat sich wirklich eine Beziehung entstanden zu diesen Leuten dort, aber ich habe zu diesem Ehepaar, er ist in der Werkstatt, sie im Büro, manchmal ist sie auch in der Werkstatt, und ich spüre einfach ein großes Entgegenkommen, ja, manchmal denke ich mir auf der Rechnung, naja, boah, so schnell hat der das jetzt fertig gemacht oder so, das kommt mir ein wenig weniger Arbeitszeit vor, ja. Oder, und ich bringe das ihnen zum Ausdruck auch, indem ich mir einfach meine Dankbarkeit ihnen und meinen Eindruck auch zum Ausdruck bringe und ihnen sage, danke für euer Entgegenkommen. Ja. Sie sind für mich Leute, die mir der Herr geschenkt hat, die mir eine Hilfe sind. Ja. Und so denke ich, gibt es in unserem Leben Menschen, die uns entgegenkommen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Und für solche Menschen sollen wir dankbar sein. Die uns einfach gut gesinnt sind. Und wenn man so Missionsberichte liest, da gibt's echt eine Parallele dazu. Missionare erzählen auch immer wieder von Menschen, und sie nennen diese Menschen dann auch Menschen des Friedens, wo sie einfach wo ankommen sind und Leute gefunden haben, die ihnen gut gesinnt gewesen sind. Und das war eine große Hilfe. Es ist eine große Hilfe, Menschen zu haben, die einem gut gesinnt sind. Nicht nur Widerstand oder Gegenwind zu erleben. Im Falle einer Missionsreise. Der Paulus, der ist dann mit zunehmender Reisezeit zu einer Schlüsselfigur auf diesem Schiff geworden. Das ist echt interessant, ja. Vers 10 und 11, da haben wir nur eine Situation, wo sie dem Paulus nicht geglaubt haben, ja. Wo der Hauptmann, der Julius, der ja verantwortlich war für ihn auch, oder ja, der hat in dieser schwierigen Situation, wo es immer kritischer geworden ist, von der Jahreszeit, vom Wetter her, vom Meer her, ja, hat der Hauptmann dem Kapitän und dem Schiffseigentümer dann mehr geglaubt. Ja. Man kann ja sagen, ja, wer war nun der Seemann? Ja, der Paulus war kein Seemann, gell? Eigentlich, die haben das Handwerk verstanden. Paulus hat einen anderen Job gehabt. Ja, und trotzdem. Also, das kann man verstehen, dass sie ihm nicht geglaubt haben. Und so hat die Mehrheit der Leute auf dem Schiff hat dann nicht auf den Paulus gehört und auf den Rat von dem Kapitän, von den Eigentümern und von anderen Leuten. Und sie sind weitergefahren. Ja. Es lässt sich ja in dem Sinn verstehen, warum sie weitergefahren sind. Das ist ganz interessant. Steuermann und Schiffsherr, also Kapitän und Schiffsherr, hatten eine Getreideladung nach Rom zu bringen. Also das war ein finanzieller Aspekt da. Ja. Da war ein Stress, das war eine Stresssituation. Da haben Überlegungen mitgespielt und es ist eigentlich da war ein Druck da, ja, unter dem sie diese Entscheidung treffen mussten. Und ich habe gelesen, dass für Schiffe, die außerhalb der üblichen Reisezeit unterwegs gewesen sind, es vom Kaiser sogar einen finanziellen Bonus gegeben hat, wenn Leute diese Gefahr auf sich genommen haben und auch in dieser Zeit, um diese Zeit auch mit dem Schiff unterwegs waren, einfach um Kornausfälle, um Verpflegungsausfälle in Rom zu vermeiden und die Versorgung abzusichern. Ja. Also waren diese Entscheidung war von Überlegungen abhängig. Ja. Da war das war Berechnung auch. Ja. Und verstandesgemäß, ja, ist gut zum Verstehen, diese Entscheidung, und dass man eben nicht auf einen Paulus gehört hat. Das hat ganz sicher diese Entscheidung dann mit beeinflusst, auch wenn es kritisch war, die Umstände. Mir ist wichtig dabei, das ist mein Merksatz, zu sagen, dass es viel wert ist, auf unserer persönlichen Lebensreise auf gute Ratgeber zu hören. Auf gute Ratgeber zu hören, gute Ratgeber zu haben. Nicht Ratgeber, die unser Wunschdenken bestätigen oder die Entscheidungen verstandesmäßig, rationell durchdenken. Das heißt nicht, dass man den Verstand und Überlegungen ausschließt, das heißt es gar nicht. Aber doch Ratgeber, die mit dem Herrn, die mit Gott unterwegs sind. Die auf Jesus hören. Ja? Die Jesus als ihren obersten, als ihren besten Ratgeber haben. Und dass Paulus so ein guter Ratgeber war, das sollte Julius, der Hauptmann und all die anderen auf diesem Schiff noch wirklich erfahren. Zuerst hat es geschienen, dass es eine gute Entscheidung war. Ja, es ist auf einmal wieder, hat es ein bisschen einen Südwind gegeben. Lesen wir da, Südwind ist immer angenehm, gell? Bringt warmes Wetter und so. Das gut weitergegangen ist momentan, aber das hat nicht lange angehalten. Und dann ist es wirklich rund gegangen. Und es hat sich gezeigt, dass der Rat von Paulus besser gewesen wäre, stehen zu bleiben und zu überwintern. Ich fasse nochmal zusammen 4 Punkte aus diesem Text, die mir wichtig geworden sind. Halte den Kurs trotz schwieriger Umstände. Der Herr ist mit dir. Er spricht dir zu, so wie dem Paulus. Sei mutig, sei getrost. Das zweite, sei nicht allein unterwegs. Sei kein einsamer Kämpfer. Reise nicht allein. Folge dem Herrn Jesus nicht alleine nach. Lass dir helfen. Lass dir helfen von anderen. Suche Hilfe bei anderen. So wie Paulus gegangen ist zu seinen Freunden und hat vorbeigeschaut bei denen und hat sie ermutigen und stärken lassen. Wir tun uns manchmal schwer, hinzugehen, Hilfe zu suchen. Lassen wir uns helfen. Wir tun lieber gern helfen, als uns helfen lassen. Als drittes, seid dankbar für Menschen, die euch gut gesinnt sind und bringt es ihnen gegenüber auch zum Ausdruck. Sagt ihnen das. Danke für deine Hilfe, danke für dein Entgegenkommen. Und viertens, stehst du vor schwierigen Entscheidungen in deinem Leben, aber grundsätzlich, generell, schau, dass du gute Ratgeber hast auf deiner Lebensreise, ganz egal, was es ist, und such dir Ratgeber, die mit dem Herrn unterwegs sind. Aber in allem, lass Jesus deinen persönlichen Ratgeber sein. Das soll an erster Stelle sein. Jesus wird auch der Wunderrat genannt. Und das soll er in deinem Leben sein. Aber trotzdem Wir brauchen immer wieder mal Menschen, die uns gute Ratgeber sind, die uns zur Seite stehen und die auch auf die Stimme des Wunderrats, auf unseren Herrn Jesus hören. Amen.